Es ist nicht schwer, den Weg hierher zu finden. Vor allem, wenn man zurückdenkt, und es sind jetzt schon 32 Jahre her, dass wir hierher gekommen sind, meine Frau und ich, um hier mit dem Predigtamt zu beginnen. Und es ist wirklich so, also dort, wo man startet, das trägt man im Herzen, und immer wenn wir die Grenzen überschreiten, ist man fast wiederum, am Anfang wäre falsch gesagt, aber zu Hause. Das ist das Richtige. Und es ist schön, mit euch gemeinsam auch Gottesdienst feiern zu dürfen, gemeinsam unterwegs zu sein, auch wiederum die Beziehung aufzufrischen, auszutauschen und sich fragen, wo ist die Zeit geblieben, oder? 32 Jahre ist etwas Langes, oder wenn man sich vorstellt, vor einem Jahr haben wir den Termin ausgemacht, der ein Jahr ist noch lange hin, ist schon wiederum ein Jahr vorbei, das ist unglaublich. Das ist das Leben. Aber was machen wir in diesen Zeiträumen? Was bewirkt das mit uns? Sind wir lernend unterwegs? Wachsend unterwegs? Das ist die große Herausforderung. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit dem Titel Im Takt leben. Und in Klammer habe ich noch dazu geschrieben, lernen. Im Takt leben lernen. Das ist eine Herausforderung. Taktlos zu sein, das ist relativ einfach. Und wir verspüren schon, Taktlosigkeit nimmt sich auch dann einfach falsche Worte heraus. Und solche Worte, die können uns dann begleiten. Wie redet denn der mit uns? Also wenn etwas taktlos ist, das verspüren wir. Das tut uns nicht gut, das begleitet uns, dann gehen wir unter Umständen aus dem Weg. Und es muss wiederum so manches geschehen, dass es wiederum in Ordnung kommt. Worte sind nicht nur aneinandergereihte Buchstaben. Worte prägen uns, Worte begleiten uns. Es gibt Worte, die tragen wir mit uns seit unserer Kindheit. Oder sobald wir wiederum irgendeine Person sehen, wo wir so falsche Worte empfangen haben, taucht das auf. Aber umgekehrt auch. Dort, wo wir taktvolle Worte bekommen haben, das uns gut getan hat, das uns aufgebaut hat, begleitet uns ebenso. Habt einen Anruf bekommen von einer Schwester, weinend. Sie gesagt, sie wird nicht mehr in die Gemeinde kommen. Was ist passiert? Ja, eine andere Schwester hat mich angerufen, meine Kinder machen zu viel Lärm in der Gemeinde und sie muss mich darauf aufmerksam machen, so geht das einfach nicht, sie stört alles. Sie soll lieber zu Hause bleiben. Und sie war so empört, dass sie dann zurückgefragt hat, wie kannst du so mit mir reden? Sie ist eine alleinerziehende Mutter, hat alle Hände voll zu tun. Und diese Schwester sagte zu ihr, das ist ein biblischer Auftrag. Und jetzt war sie ganz konsterniert und fragte nach, woher hast du denn diesen Auftrag? Steht geschrieben. Wo? 1. Thessalonicher Brief. Lade ich ein, schlagen wir mal die Bibel auf. Ist ja interessant, was man alles aus der Bibel machen kann. Und ich möchte damit sagen, manches Mal kommt auch viel Taktlosigkeit aufgrund eines falschen Verständnisses zum Vorschein. Und wir müssen uns immer wiederum korrigieren. 1. Thessalonicher Brief, dort Kapitel 5. Und ich lese mal ab Vers 11, denn Vers 11 haben wir schon gehört, aber ich lese ihn noch einmal dazu. Da heißt es, darum ermahnt euch untereinander, ermahnen meint hier, ermutigt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Und da merken wir schon, das ist Auftrag der Gemeinde, einander zu ermutigen, zu erbauen, etwas aufzurichten. Und dann geht es weiter, da heißt es hier, wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Ja, das tut jedem Leiter gut, oder? Wenn man da hört, also habt sie umso lieber und so weiter. Also auch das ist immer wiederum eine Herausforderung. Meistens rühren wir uns eher dann, wenn etwas nicht klappt, oder? Aber dann kommt nicht die Ermutigung zum Vorschein, sondern wiederum das Gegenstück. Also auch da haben wir ständig zu lernen. Das ist auch von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich. Aber auf das möchte ich nicht eingehen. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Vers. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Das ist dieser Satz, auf den hat sie verwiesen. Steht schwarz auf weiß in der Bibel. Weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Das ist jetzt sozusagen der Auftrag innerhalb der Gemeinde. Und dieser Vers hat es in sich, wenn man ihn so wirklich auf sich wirken lässt. Wenn hier steht, tröstet die Kleinmütigen, dann tut das gut, oder? Kleinmütigen, da steht im Griechischen das Wort so Kleinseelchen, also Personen, die sehr fragil in ihrem Leben unterwegs sind. Da braucht nur ein kleiner Wind kommen und sie verbiegen sich schon und die Gefahr besteht sehr schnell, dass sie abknicken. Also tröstet sie. Trost meint wirklich, sie zu unterstützen. Nicht nur ein Trostpflästerchen. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Jeder von uns ist anders. Eine ganze Spezialität liegt in jedem von uns drinnen. Das ist etwas Wesentliches. Oder trag die Schwachen, das kann ich auch unglaublich gut nachempfinden. Ich habe einen Bruder, der gelähmt ist von Geburt an. Ich kannte ihn nie anders. Er konnte nicht mit uns auf die Bäume klettern. Er konnte nicht mit uns einfach so ins Wasser hineinspringen. Er war immer mit uns im Rollstuhl. Aber es wäre uns nie eingefallen, ihm gegenüber zu sagen, du, jetzt fahren wir dich schon so lange mit dem Rollstuhl, jetzt höchste Zeit, dass du auf eigenen Beinen stehst, oder? Da merken wir es. Es gibt auch Situationen im Leben, wo wir den Auftrag haben, die Schwachen zu tragen. Ist genauso ein Bereich, gehört dazu. Der letzte Satz, der ist schon wiederum herausfordernd. Wenn der Paulus gesagt hätte, seid geduldiger miteinander, dann würde ich es ja noch verstehen. Aber er sagt hier, seid geduldig gegen jedermann. Bei manchen fällt es mir leicht. Bei manchen ist es eine Herausforderung. Ihr seid vielleicht besser als ich, das mag sein. Aber da merke ich, es ist ein beständiger Auftrag, der immer vorhanden ist. Aber dieser eine Satz, weist die Unordentlichen zurecht, der klingt nicht gut. Nicht, dass er nicht berechtigt wäre, oder? Wir tragen doch das alle in uns drinnen. Also wenn Unordentlichkeit da ist, das muss einfach weg. Das passt nicht ins Gefüge. Aber die Ausdrucksform, man sagt ja nicht umsonst, die Worte machen die Musik. Und wenn jemand auf uns zukommt und weist uns so richtig ordentlich zurecht und das Ganze auch noch verbindet, das ist ein biblischer Auftrag, das ist ein Schuss, der daneben gehen kann. Ich denke, das verspüren wir auch. Diese Worte, die sind für uns heute anders belegt. Zurechtweisen ist eher negativ, oder? Nicht vom Wort selbst, wenn man es wirklich untersucht. Weisen ist etwas Gutes, oder? Und auch in die richtige Richtung weisen ist etwas Gutes. Aber diese Kombination, ich weise dich jetzt zurecht, kommt falsch an. Ich habe auf alle Fälle dann die Bibel zur Hand genommen, habe im Original nachgesehen, was steht wirklich hier. Und es ist wertvoll, immer zurückzufragen, was steht wirklich hier, was ist wirklich gemeint. Und da tauchen hier zwei Worte auf, die mich seitdem nicht mehr loslassen. Dort, wo Zurechtweisung steht, da steht im Hintergrund ein griechisches Wort, das übersetzt so bedeutet, überlegt euch wirklich im Vorfeld, was ihr jetzt sagen sollt, damit es richtig ankommt. Also mit Überlegung, mit Verstand, mit seelsorgerlichem Einfühlungsvermögen, dass es wirklich zum Besten ist, auch für den anderen, für alle Beteiligten. Also nicht einfach aus der Emotion heraus. Das ist das eine. Und das zweite, dort wo unordentlich steht, da steht im Griechischen ein Wort, das wir alle sehr gut verstehen, selbst wenn wir nicht Griechisch gelernt haben, dort steht ataktos. Das heißt also, Takt verstehen wir, oder? Wenn etwas im Takt läuft, dann verspüren wir, da ist etwas harmonisch. Ataktos meint, da kommt es aus diesem Takt. In der Musikwelt verspüren wir das sofort. wenn da etwas aus dem Takt gerät, dann kann eine ganze Gruppe angesteckt werden. In einem Orchester. Ich habe ein Erlebnis gehabt. Und ich möchte zwei Erlebnisse aus meinem eigenen Leben hier einfügen, um das zum Ausdruck zu bringen. Beide gehen zurück, aber sie begleiten mich. Ist interessant. Also gewisse Sachen, die prägen sich ein und sind dann Teil unserer Lebensbiografie. Das eine geht zurück auf die Militärzeit. Damals gab es noch keinen Dienst, Zivildienst, sondern nur Dienst ohne Waffe. Da musste man so diese Prüfung dahinter sich bringen. Ich kann mich noch gut erinnern, es war eine unangenehme Situation. Da waren so an die 10, 12 Personen. Du gehst in diesen Raum hinein, so ein richtiger Büroturm. Und hinten, diese große Uhr habe ich noch richtig vor mir und auch das Ticken dieser Uhr. Tick, tick, tick. Und da sind diese Fragen. Du sitzt davor und die stellen dir die Fragen, um herauszufiltern, ist das wirklich eine Gewissensnot für dich oder nicht? Oder spielst du nur so? Auf alle Fälle, hab diese Prüfung bestanden, bin dann eingezogen worden, war beim Militär als Sanitäter, aber die Grundausbildung wurde genauso gefordert. Und bei der Grundausbildung hatten wir einen Hauptmann, der es liebte zu exerzieren. Mit Gewehren natürlich. San Maurer hatte kein Gewehr. Aber ich war schon immer etwas groß gewachsen. Das heißt also, in der ganzen Truppe war ich ganz vorne. Der Längste. Und bei all diesen Übungen musste der Dahinterstehende sich immer an den Vorderen orientieren. Und seine Übungen waren immer mit dem Gewehr. Und ich hatte ja nichts in der Hand. Was sollte ich denn machen? Oder? Ich hatte Dienst, ohne Waffe zu machen. Er verzweifelte mit mir. Bis er dann plötzlich einen Besenstiel entdeckte. Und mir einen Besen in die Hand drückte. Nur damit ich auch etwas in der Hand habe, damit ich nicht die Dahinterliegenden aus der Ordnung bringe. Damals gab es noch kein Facebook und so weiter. Ich denke, damals hatte man auch noch kein Smartphone, wo man sofort ein Foto machen konnte. Ich denke, da wären viele Fotos gemacht worden. Es hätte ulkig ausgesehen. Es war keine gute Art, etwas in Ordnung zu bringen, oder? Es war ein verzweifelter Versuch. Das hat sich bei mir nicht positiv eingeprägt. Das Zweite, ich spiele ein Instrument, was nicht gerade leise ist, Trompete. Und Trompete ist auch ein Instrument, das normalerweise, wenn es eingebunden ist, in ein Orchester nicht beständig zu hören ist, sondern immer nur an bestimmten Punkten, meistens Höhepunkte. Dort, wo man verspürt, jetzt geht es zu einem Höhepunkt hin. Und ich durfte mitspielen in Salzburg, der Chor in Salzburg, Mitglieder des Mozarteumsorchesters waren auch mit dabei. Es war eine schöne Sache, der Raum war voll, es waren viele Besucher da. Und jetzt kam es zu diesem Höhepunkt, der Dirigent schaute uns an, wir waren zu viert, ich spielte die erste Trompete dabei. Und jetzt kommt es zu diesem Einsatz, wir waren wirklich darauf eingestellt, wir wollten unser Bestes geben und ich blies hinein und es war so daneben. Es war so daneben, laut daneben. Wenn es leise daneben ist, kann man es ja noch abwinden, oder? Das Laute ist etwas Unangenehmes. Und ich denke, ihr könnt empfinden, wie ich mich gefühlt habe. Wenn es da eine Tür unter meinen Füßen gegeben hätte. Ich hätte die freiwillig geöffnet, ich wäre verschwunden. Es war peinlich, unangenehm. Und im Prinzip möchte keiner von uns Unangenehmes erleben. Und ich versuchte das gut zu machen. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn man etwas versucht gut zu machen und es wird immer schlimmer. Wenn man etwas verschlimmbessert. Es ist furchtbar. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt aufsehe, und ich hätte Verständnis dafür gehabt. Der Dirigent wird mich mit seinen Blicken umbringen. Ich getraute mir nicht aufzublicken. Und dann schaute ich doch auf und zu meinem großen Erstaunen merkte ich, dass er mich im Visier hatte. Ja, wen sonst in so einer Situation? Das war ja die ganze Gruppe in Gefahr jetzt. Ja. Aber nicht jetzt böse mich anschauen, sondern eher sei still. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber noch mehr, pass auf. Und seine ganze Handbewegung, seine ganze Art hatte mich im Fixier und beim nächsten Einsatz half er mir wiederum hinein. Welch ein Gefühl hatte ich jetzt? Das ist bitte gemeint hier. Weiß die, die aus dem Takt gekommen sind, zu Recht, dass es für alle Beteiligten wieder passt. Das ist die große Herausforderung, vor der wir immer stehen. Und wenn es da mittendrin ist, da in der Heiligen Schrift, dann verspüren wir schon, es geht hier um das Generalthema der Heiligen Schrift. Es ist nicht ein moralischer Auftrag in der Weise, jetzt macht etwas, es geht daneben. Jeder Mensch, da gibt es keinen, der nicht seit dem Sündenfall bitte aus dem Takt gekommen ist. Und die Aufgabe der Gemeinde, intern und auch nach außen, egal wo wir sind, jemand, der im Geiste Christi unterwegs ist und sein Leben so leben möchte, hat den Auftrag, dem anderen, der aus dem Takt gekommen ist, wiederum in den Takt zu verhelfen. Und keiner sagt, das ist mir egal, ich fahre gerne taktlos, oder? Es gibt Ausnahmen, ja. Aber normalerweise sehnt sich jeder Mensch danach, dass es in seinem Leben zu einer Ordnung kommt. Wobei in der Bibel nicht die Ordnung an der obersten Stelle steht, bitte, sondern der Frieden. Es steht auch, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Aber wir merken, dort wo Ordnung wiederum vorhanden ist, dort wo der Takt wiederum stimmt, kommt dann auch Frieden auf. Und wir könnten uns jetzt hier einblenden, wo immer wir wollen. Ich möchte nur beim Anfang starten. Sie kamen ordentlich aus dem Takt. Adam und Eva, oder? Und es gab auch dieses Wort, wenn ihr davon esset oder wenn ihr da aus dem Takt kommt, die Folge ist der Tod. Aber Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Und so kommt Gott selbst wiederum ins Spiel. Adam und Eva in ihrer Not, aus ihrer Taktlosigkeit heraus, versteckten sich. Sie wussten ganz genau, jetzt stimmt etwas nicht mehr. Es kam Angst auf. Es kamen Befürchtungen auf. Sie konnten keine wirkliche Entschuldigungen aufbringen. Wir merken nur noch diese Abschiebungen, oder? Die Frau und die Schlange und so weiter. Das geht weiter. Aber Gott kommt ihnen nahe und fragt, wo bist du? Und nur dort, wo wir es auch zulassen, zu sagen, ich bin aus dem Takt gekommen, ist die Möglichkeit da, dass durch das Evangelium auch etwas wiederum zum Frieden geführt wird. Das ist das Anliegen Gottes. Und wir könnten uns einblenden, wo immer wir wollen. Untersucht einmal die Heiligen Schrift von dieser Warte aus. Es ist hochinteressant. Und lernen wir daraus. Dann ist dieser Auftrag ein ganz relevanter. Weist die Unordentlichen. Helft denen, die aus dem Takt gekommen sind. Helft denen, deren Leben jetzt nur mehr so rumpelnd vor sich geht. Zurück zum Frieden. Im Sinne Jesu Christi. Und da wir jetzt auch in der Osterwoche sind, möchte ich einfach da ein paar Bereiche herausgreifen. Weil wir könnten uns überall in der Heiligen Schrift einklinken. Es war jetzt nur vor über 2000 Jahren auch so eine Woche vor dem Passafest. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, ist in Bethanien, ist eingeladen dort. Es war eine gute Stimmung. Es war alles im Takt. Aber dann trat etwas ein, das alles aus dem Takt brachte. Da tauchte Maria auf. Und sie hatte etwas Besonderes mit. Dieses Nardenölfläschchen. Unglaublich wertvoll. Also wirklich etwas, was nicht so eine Kleinigkeit nur war. Und sie versuchte auch nicht langsam jetzt diese Flasche zu öffnen, diese Verschlüsse. Früher hat es ja noch nicht diese Schraubverschlüsse gegeben, so wie wir sie heute haben und all diese Stöpseln. sondern das war wirklich mit so Spezialmitteln einfach zugemacht und man musste das herausarbeiten. Sie hatte gar keine Zeit dafür. Sie brach dieses Fläschchen auf. Das heißt also, die Flasche war kaputt dann, die war nicht mehr weiter zu verwenden. Es ging ja nicht mehr um diese Flasche. Sie wollte ja alles geben. Wer eine komplette Flasche zerbricht, drückt aus, jetzt kommt der ganze Inhalt raus. Und sie goss diesen ganzen Inhalt, dieses wertvollen Nardenölfläschchen auf Jesus und salbte ihn. Und es roch fantastisch. Aber nicht alle rochen das so. Vielen stank es. Und sie hatten dann so ihre eigene Art zurechtzuweisen, oder? Da ist etwas aus dem Takt geraten. Warum ist dieses wertvolle Fläschchen nicht verkauft worden und den Armen gegeben worden? Da gibt es noch höhere Ansätze, oder? Ich meine, im Johannesevangelium wird bei diesem Bericht auch noch dazu geschrieben, das sagt er aber nicht aus diesen Gründen heraus, sondern Judas sagt es, weil er ein Dieb war. Da merken wir, dass sich dahinter noch so manches anderes verstecken kann, hinter so hehren Aussagen. Man kann sich also dahinter verstecken. Auf alle Fälle, die anderen waren genau der gleichen Meinung, bitte. Da war keiner so richtig besser. Alle dachten sich, was soll denn das? Die Maria, die hatte das alles nicht gewollt. Sie hat einfach ihr Herz aufgetan, aus Dankbarkeit. Jesus hat ihr in ihrem Leben aus einem ungeordneten Zustand wiederum zum Frieden verholfen. Und sie wollte alles, nur das nicht, was jetzt eingetreten ist. Und jetzt erleben wir Jesus, wie er eingreift und ganz kurz sagt, lasst sie in Frieden. Und er nennt sogar dieses Werk, das jetzt durch die Maria geschehen ist, ein gutes Werk. Und da wird hier ein Wort verwendet, nicht nur gut, jetzt moralisch gut, sondern ein schönes, gutes Werk, was da getan wird. Und sagte sogar noch, und das sage ich euch auch noch, man wird davon noch bis ans Ende der Zeit sprechen, wenn man wirklich in Bezug auf das Evangelium nachdenkt und was jetzt in ein paar Tagen geschehen wird. Denn was sie gemacht hat, das ist schon vorweg die Salbung zu meinem Tod. Er lebt noch. Sie hat etwas vorweggenommen. Sie war den Jüngern weitaus voraus. Nicht, dass sie es so gewusst hätte. Aber Jesus gibt dem jetzt eine komplett neue Bedeutung. Und es wird still im Raum. Da ist wiederum eine Zurechtweisung zur Ordnung hin geschehen. Maria. Wie hätte Maria diesen Raum verlassen, oder? Wie hätte man über Maria gesprochen, wenn Jesus da nicht so eingegriffen hätte? Das ist Osterfriede, der hier entstanden ist. Ich denke an Petrus. Ein paar Stunden später eigentlich. Jesus sagt jetzt, heute Nacht wird etwas eintreten, mit dem ihr alle Schwierigkeiten habt. Es kommt eine Spannung auf. Und Petrus verspürt in sich selbst eine enorme Spannung und drückt es auch aus. Er ist so eine Persönlichkeit gewesen, die einfach nicht zurückhalten konnte und sagte, ja, wenn die anderen Spannungen haben, okay, aber ich habe keine Spannungen. Und Jesus blickte Jesus an und sagte zu ihm, Petrus, ehe der Hahn kräht, dreimal wirst du mich verleugnen. Ich nicht. Ich gehe sogar mit dir in den Tod. Da waren enorme Spannungen da. Und dann geschah es. Und dann dieser Blick, dieser Austausch zwischen Petrus und Jesus. Der Petrus war zutiefst irritiert und Jesus schaute ihn an mit Augen, die ausdrückten, Petrus, mich hat es jetzt nicht überrascht. ich habe dir es gesagt. Aber ich habe dir auch noch etwas mitgegeben. Wenn du dich dermaleinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Merken wir, da hat Jesus schon etwas vorbereitet. Petrus läuft hinaus, bitterlich weinend. Aber ein paar Tage später, dort am See Genezareth, bei dieser Aussprache, wo Jesus dann die Frage stellte, Petrus, hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Da war er nicht mehr derselbe. Dort, wo in der richtigen Art und Weise zurechtgewiesen wird, seelsorgerlich, wo etwas wiederum zum Frieden kommt, bleibt der Mensch nicht derselbe. Das hat eine heilende Auswirkung. Das führt dazu, dass plötzlich aus meinem eigenen Leben Friedensströme auch andere erreichen können. Dort, wo wir selbst verletzt worden sind, verletzen wir meistens andere weiter. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich in der richtigen Art zurechtzuweisen. Ich habe nur festgestellt, dass meistens die, die meinen, sie hätten die Gabe der Zurechtweisung, sie meistens nicht haben. Die sind meistens emotional unterwegs und drücken nur ihr momentanes Empfinden aus. Was hier gemeint ist, ist wirklich mit Überlegung, mit seelsorgerlichem Einfühlungsvermögen, dass es zum Frieden geführt wird. Und so hat Jesus immer wiederum gewirkt. Ein paar Tage später, nachdem es zu dieser Verleugnung gekommen war und Jesus dann verurteilt worden ist, ungerechterweise, da ist ja auch noch Judas dazwischen, der übergeben hat, der ihn verraten hat. Und Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und die Jünger dachten, jetzt ist alles vorbei. Sie hatten nur mehr Angst. Sie wussten nicht, wie es weiterging, obwohl Jesus ihnen deutlich das gesagt hatte. Sie konnten es nicht mehr einordnen. Da war alles durcheinander. Da war alles bitte aus dem Takt gekommen. Und wie etliche genug hatten, diese Spannung nicht mehr aushielten, machten sich zumindest zwei von ihnen, die da zusammen waren, auf den Weg, die bei uns eingegangen ist unter dem Namen die Emmausjünger, oder? Weil sie einfach nach Emmaus gingen. Und Emmaus lag an und für sich Richtung untergehender Sonne. Und in ihrem Leben war alles finster werdend. Sie konnten mit dem nichts mehr anfangen. Wenn man sich hineinversetzt in Lukas 24, wo diese ganze Begebenheit so beschrieben wird, merken wir, sie werfen sich gegenseitig da diese Schlagworte zu und keiner konnte mit dieser heißen Kartoffel etwas anfangen. Ich weiß es auch nicht, schmeiß es sofort wiederum zurück. Wir sind außer Rand und Band, wir sind außerhalb unserer Ordnung. Wir haben keinen Frieden mehr. Und plötzlich gesellt sich Jesus zu ihnen. Und Jesus fragt nur, worüber redet ihr denn da untereinander? Sie erkannten ihn nicht. Ja, bist du der Einzige, der nichts verspürt hat von dieser Spannung? Ja, was denn? Ja, das mit Jesus. Wir dachten. Und jetzt haben unsere Obersten ihn ans Kreuz gebracht. Und dann noch etwas. Unsere Frauen sind da zum Grab gegangen. Und die kommen zurück mit diesem Märchen. Er soll erleben. Ist das Osterfrieden? Spannung pur, was da in ihren Herzen war. Aber Jesus fragte ja nur, was denn? Und sie konnten ihr Herz ausschütten. Da war eine Spannung da. Jeder von uns trägt auch Spannungen mit sich. Und es ist wichtig, dass wir auch ein Gegenüber haben, wo wir das ausdrücken können, in einer guten Art und Weise. Und sie gingen weiter bis Richtung Emmaus. Aber auf dem Weg dahin sagte er zu ihnen, nachdem sie alles ausgeschüttet haben, die einzelnen Teile, O ihr Toren, zuträgen Herzens all dem zu glauben, was geschrieben ist. Und er fing an, wiederum ganz vorne bei Mose, ging die ganzen Propheten durch und nahm die gleichen Stücke, die sie hatten, aber setzte sie ganz neu zusammen und plötzlich verspürten sie, das macht Sinn, das stimmt, da ist nichts Ungeordnetes dabei. Und es brannte etwas in ihrem Herzen. Es brannte neu in ihrem Herzen. Aber sie gingen immer noch Richtung Emmaus. Und in Emmaus stellte sich Jesus so, als würde er vorbeigehen. Sie waren am Ziel. Jesus zwingt sich niemals auf. Auch ein Ratschlag oder eine Weisung darf niemals aufgezwungen werden. Sie gingen hinein, sie machten Brot und plötzlich nimmt Jesus das Brot. Er brach's und gab's ihnen. Und sie sahen seine Hände, die sie durchbohrten. Und plötzlich war er weg. Aber sie wussten eines, es stimmt. Es kam Friede auf. Und diese Freude und Friede, das gehört zusammen. Und in derselben Nacht liefen sie hinauf nach Jerusalem. Sie wollten das auch ihren anderen Kollegen mitteilen, denn sie wussten, die lebten in Spannung. Aber Jesus war auch diesen erschienen. Darum geht's, wenn es heißt, weist die, die in Unordnung geraten sind, ob körperlich, seelisch oder geistlich, zurecht. Helft ihnen zurecht, ihr, die ihr geistlich seid. Das ist etwas ganz Wesentliches. Und wir könnten auch sagen, das ist auch ins tägliche Leben zu übertragen. Wenn 150 Personen, die in dieser Woche da durch diesen tragischen Absturz, der menschlich verursacht worden ist, ums Leben gekommen ist. Das ist tragisch. Da tauchen viele Fragezeichen auf. Und in der Welt sind so viele Menschen unterwegs mit Flugzeugen. Plötzlich steigt man anders ein in ein Flugzeug, oder? Und einen Tag später war wiederum eine Maschine von German Wings unterwegs. Diesmal von Köln oder von Hamburg nach Köln. In der Früh. Der Kapitän dieser Maschine begrüßte jeden einzelnen Gast. Und da merkt man schon, auch er ist betroffen. Auch da ist etwas dazwischen gekommen, ist etwas aus dem Takt gelaufen. Aber bevor er abflog, hat er noch eine Ansprache. Nicht über Lautsprecher, ja, Lautsprecher schon, aber das Cockpit war offen und er schaute auf die ganzen Passagiere und sagte aus, wie es ihm und seiner Crew auch geht, dass sie heute freiwillig Dienst machen. Sie hätten auch sagen können, nein, wir schaffen es nicht. Und er erzählte ihnen, er selbst hätte eine Familie, auch seine Crewmitglieder hätten eine Familie. Und sie alle wünschen sich, dass sie heute Abend wiederum bei ihrer Familie sind. Er kam also praktisch in die gleiche Situation auch mit seinen ganzen Passagieren. Er konnte sich also hineinversetzen, was im Denken vorhanden ist, wie viel Durcheinander da auch vorhanden war. Es wurde still in diesem Flugzeug. Und plötzlich brandete ein Applaus auf. Denn sie wussten, da war jemand, der verstand, was in ihnen momentan für eine Unordnung vorhanden ist. Es braucht das richtige Wort manches Mal, die richtige Art, ein Nicht-Vorbeisehen, einander wahrnehmen. Helft denen, die in irgendeinem Gebiet aus dem Takt geraten sind, wiederum zurecht. Das ist der Auftrag, den wir alle haben, und der uns auch im Evangelium vorgelebt wird. Egal, wo wir gerade stehen. Ob wir innerhalb der Gemeinde sind oder außerhalb. Ich möchte nur punktuell noch auf ein Beispiel von Jesus hinweisen, dass es am besten zusammenbaut. Lukas, dort Kapitel 15, das ist der Bereich von den verlorenen Söhnen. Nicht nur dem verlorenen Sohn, den verlorenen Söhnen, oder? Wo der eine einfach geht, sich losreißt, da gab es Spannungen in der Familie. Da war etwas in Unordnung geraten. Gib mir meinen Teil und er haut einfach ab. Erst in der Ferne kommt er zur Besinnung. Zu Hause ist es mir besser gegangen. Macht sich wiederum auf. Und der Vater? Der Sohn hätte sich jetzt die falsche Art der Zurechtweisung erwartet, oder? Es ist ja so manches vorgefallen. Und was Fakt ist, muss man doch sagen, oder? Einer muss doch den Mut haben, das dem anderen so richtig deutlich zu sagen, oder? Das sind ja auch diese Aussagen, die wir dann vernehmen. Aber Jesus lief ihm entgegen, Ausschau haltend, und feierte ihn fest. Da ist etwas in den Takt geraten wiederum. Und er half sozusagen zum Schluss noch so richtig, dass sein Sohn auf die Gleise des Zuhause-Seins gestellt wird. Denn dieser mein Sohn war tot, lebendig ist er geworden. Freudenfest. Und dann kam der andere. Der meinte, es wäre in seinem Leben alles in Ordnung. Und plötzlich stand er neben den Gleisen. Und er verweigerte sich, weiterzugehen in diesen Raum hinein, in des Vaters Haus hinein, dort, wo sein Bruder jetzt ist, der nicht korrekt gehandelt hat. Und wie reagiert der Vater? Auch er geht zu ihm hinaus, oder? Und gibt ihm auch wiederum mit feinen Worten die Möglichkeit, aufs Gleise gestellt zu werden. Er zwang ihn nicht darauf. Aber er sagte ihm auch ganz deutlich, dieser dein Bruder war tot. Er ist lebendig geworden. Er sagt jetzt nicht, pass auf, du bist jetzt neben dem lebensspendenden Gleise. Wenn du da stehen bleibst, es ist nicht gut für dich. Aber eines möchte ich dir sagen. Du hast vielleicht eines aus den Augen verloren. Alles, was mein ist, ist auch dein. Handle gut damit und helf anderen, die aus dem Takt geraten sind, aus dieser Fülle der Vergebung, die durch Jesus Christus gekommen ist, auch wiederum in Ordnung zu kommen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und da sind wir beim Ostergeschehen, bitte. Ostern ist die Grundlage, dass überhaupt dieses Denken in dieser Welt einen realistischen Platz finden kann. Dass wir uns nicht einzureden haben, sondern der dahinter, der gesagt hat, er ist die Wahrheit. Er lügt nicht. Und diese Verheißung gilt heute genauso noch. Und in dem Sinne wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass er auch ein Friedensstifter ist. Nicht ein Ordnungsstifter, ein Friedensstifter. Dass wir vom Ende her betrachten, was Gott mit jedem Einzelnen von uns im Sinne hat. Aber nicht nur mit uns, auch mit jedem, der in dieser Welt lebt. Und deren gibt es Milliarden. Gott segne uns darin. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du vorausgehst, dass wir dir nachfolgen dürfen. Und du hast den Grundstein gelegt, du hast nicht in weiter Distanz irgendwelche Überlegungen angestellt, sondern du bist mitten hinein in diesen Konfliktherd Erde gekommen. Du versetzt dich in jeden einzelnen, konfliktbeladenen Menschen auch hinein. Und da ist keiner, der nicht von der Sünde übervorteilt wird. Aber danke, dass du gekommen bist, um an unserer Stelle die Schuld auf dich zu nehmen. Und dass du uns damit in eine ganz andere Möglichkeit wiederum hineinversetzt, dass wir neue Entscheidungen treffen dürfen. Aber hilf, dass das, wie du uns gegenüber handelst, dass das unser ganzes Leben prägt, dass das auch unser Miteinander bereichert, dass Ermutigung und Ermahnung im richtigen Sinne geschieht und dass dieser Auftrag weist die Unordentlichen zurecht, so geschieht, dass letztlich der Friede zum Vorschein kommt. Gib uns du Gnade, danke, dass wir dich auch bitten dürfen für jeden, der in Spannungsfeldern steht. Dass wir dich auch bitten dürfen für Menschen, die in dieser Zeit von großer Trauer umgeben sind, ob durch so eine Katastrophe wie ein Terroranschlag oder so ein Aussetzer oder durch Kriege oder durch Hurricanes, Verwüstungen, es gibt so viel Leid in dieser Welt. Wir bitten dich, gib Gnade, dass der Blick größer gemacht werden kann, dass er in uns allen immer groß bleibt, denn Fragezeichen, die begleiten uns auch. Aber danke, dass wir kein Fragezeichen setzen brauchen hinter dem, was du gesagt hast, was du verheißen hast, denn du bist derselbe gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.